also ich meine, ganz früher dachte ich das, aber es sind ja wirklich so Lippen, die quasi vibrieren. Also gar nicht so groß, das will ich damit sagen. Man hat da gar nicht so viel Spielraum. Und wenn, wenn du da eine Verletzung hast, ist das, glaube ich, doof. Und wenn du Sänger bist, ja noch doofer.
Lippen, die vibrieren. Ich lasse diese Vorgabe
ja. Und da muss man sagen, Tränen gelacht.
Holy shit!
Du bist aber beim Thema drin. Da musst du ja dich nicht so vorbereiten.
Jeden Wanderweg, den wir besprochen haben, rückwärts gelaufen, einfach um es wirklich intensiv zu fühlen. Achtung auf der A3, Pferde auf der Autobahn. Wenn sie vorbeifahren, machen sie ruhig das Fenster runter und schenken denen ein bisschen Heu.
Schmetterlinge im Kopf. Der Kulturpodcast. Mit Steffen und Jo. Und Gästen.
Herzlich willkommen zu einem, seit einem Monat. Oh. Also ja, man muss, wer bekannt werden will, muss sich rar machen.
So
zu
ist
einer,
es.
Zu einer neuen Folge von so Schmetterlinge im Kopf mit meinem lieben Shakespeare-Darsteller Steffen Mertlein.
Das wäre ja ich. Vielen Dank, meine sehr verehrten Damen. Auch die Schulter im Alter.
Ja, die Schulter.
Ja. Und heute am 26.04. 19.20 Uhr, meine Damen und Herren, er ist so gut, wie er aussieht. Der ist quasi der neue Frontmann bei John Bon Jovi. Meine Damen und Herren, bitte Applaus für Joachim Jo. Legend.
Der neue Frontmann.
Gibt's ja,
denn, gibt's denn John Bon Jovi überhaupt noch?
Ja, bitte. Ah, have sorry. A nice day.
Ja, ich bin auf YouTube Kill.
Und an dieser Stelle wieder liebe Grüße nach Neu-Isenburg zur Frau Hertlein Senior. Die ist nämlich großer Bon Jovi-Fan. Aber,
ich weiß nicht, mal.
Aber, Mr., also der Namensgeber Bon Jovi, nee,
ja.
John Bon Jovi von Bon Jovi, der ist doch nicht so schwer. Machst du nicht so kompliziert. Der hat mittlerweile, ich weiß nicht genau, was er hat oder was er hatte, aber er hatte irgendwie zwei OPs direkt am Stimmband. Irgendwas war da. Und jetzt hatte ich so gelesen, ja, er hat jetzt nur hat jetzt irgendwie ein Plastikteil an den Stimmbändern oder am Stimmband und hat gemeint, also so für Studioaufnahmen wird es natürlich noch reichen. Da kannst du ja irgendwie Pause machen, wenn du willst, und so ein bisschen nach. Ich kriege ja die Möglichkeit auch anders. Aber da kannst du noch so ein bisschen in der Post-Production, aber live für zweieinhalb Stunden Tour, viermal die Woche, würde es momentan nicht so gut aussehen.
Und Stimmbänder ist ja, ich dachte ja immer, Stimmbänder wären irgendwie wie so im Kontrabass oder so Bänder, die im, also ich meine, ganz früher dachte ich das, aber es sind ja wirklich so Lippen, die quasi vibrieren. Also gar nicht so groß, das will ich damit sagen. Man hat da gar nicht so viel Spielraum. Und wenn da, wenn du da eine Verletzung hast, ist das, glaube ich, doof. Und wenn du Sänger bist, ja noch doofer.
Lippen, die vibrieren. Ich lasse diese Vorgabe jetzt.
Stimmlippen.
Also bitte. Bewusst lasse ich diesen Zug jetzt nach zweieinhalb Minuten.
Wir sind doch hier nicht in der 8. Klasse in Köln-Ehrenfeld auf der Hauptschule.
Das lasse ich an mir vorbeigleiten, diese Vorgabe.
Gleiten, da will ich jetzt aber auch mal. Pfui.
Also, how do you do? Ich möchte ganz kurz, bevor wir richtig loslegen, wie immer sagen, bitte, weil wir hatten das letzte wieder echt ordentliche
Aufrufzahlen. Liken, kommentieren,
teilen. Liken, ganz wichtig, wenn euch diese Folge gefällt und alle anderen Folgen vorher, bitte, wir würden uns wahnsinnig freuen, hinterlasst ein Like. Und noch wichtiger, gerade bei YouTube, Spotify ist ein bisschen schwer, so einen Podcast zu liken, aber gerade bei YouTube, kommentieren, bitte kommentieren, was immer ihr in dieser Folge das Gefühl habt, bei dem Thema sehe ich es aber komplett anders, bitte liken, bitte kommentieren, da freuen wir uns sehr drüber.
Demnächst könnten wir eigentlich mal ein YouTube live machen.
So nämlich.
Ne?
Das hatte ich jetzt auch gesehen bei Zoom. Wenn du ein Zoom-Meeting machst, kannst du damit auch direkt live gehen bei YouTube und so weiter und so fort.
Genau, bei YouTube auch. So, was mich natürlich interessiert, deshalb machen wir seit einem Monat auch keine Podcasts, einmal er nicht, einmal ich keine Zeit, aber du aus gutem Grunde, denn du bist schon wieder, wie viel ist Saison eigentlich, bei
Zettels Theater? Ich glaube tatsächlich die dritte nacheinander. Es gab erst...
waren aber schon davor welche.
Ja, genau. Aber jetzt die letzten drei Jahre Heinrich, dann der...
Heinrich war phänomenal.
Vielen Dank. Heinrich, was war denn letztes Jahr? Letztes Jahr war
zwei
Herren. Cholera. Nee, wie? Zwei Herren aus Verona, so war es. Aus
Verona, genau.
Genau. Und dieses Jahr und, der Johann Odeland.
Und ich darf sagen, wenn man Shakespeare hört, ist das ein bisschen wie Goethe. Man denkt, oh, ist natürlich schon toll. Das sind ja nun geschichtliche Figuren, die.
Entschuldigung.
Was war das? Eine Katze?
Der Hund hatte sich auf der Couch breit gemacht.
Ah, ja. Aber Zettelstheater hat das, die Eigenschaft, beziehungsweise hat das Merkmal, dass es das Herz der Stücke bewahrt, aber sie von vielen Schauspielenden und natürlich auch von viel Zeit befreit. Und so kann man quasi in anderthalb Stunden auf eine wirklich unterhaltsame und auch auf hohem Niveau ein Shakespeare-Stück schauen, bei dem man die Chance hat, es zu verstehen.
Ja, absolut. Vor allem der große Vorteil ist natürlich, dass der Erfinder des Zettelstheaters, Andreas Koch, ein Mainzer Urgestein quasi, der ist tatsächlich, und das macht es natürlich auch für den Spieler ein bisschen einfacher, der ist tatsächlich ein ausgewiesener Shakespeare-Experte. Er hat tatsächlich mal vor Trilliarden gab es mal im ZDF, gab es eine Quizshow. Ich kann dir leider nicht mehr sagen, wie sie hieß, aber der Gag an der Sache war, du konntest quasi mit deinem Thema konntest du hingehen. Das heißt, du konntest sagen, hier, ich bin Shakespeare-Experte und Fachmann.
Ja, okay.
Und beantworte, ähnlich wie bei Werbemillionär mit verschiedenen Schwierigkeitsstufen. Und
dann haben die einen dazugeholt.
Genau, und ich sage, hier ist mein Thema, ich bin Shakespeare-Experte und dann haben sie dir Fragen dazu gestellt. Und ich glaube, er hat tatsächlich ein paar hundert Euro damals gewonnen und die Brockhaus-Enzyklopädie, so besagen ist die. Ja, guck mal hier. Brockhaus gibt's ins Feuer, aber hier die paar hundert Euro. Ja, also das ist wie. Und genau, das heißt, der Mann kennt sich wirklich aus, seit irgendwie, er macht das jetzt auch schon seit, glaube ich, Shakespeare hatte 39 Stücke und er macht das jetzt mittlerweile seit 25 Jahren. Und das heißt, du weißt dann immer so, wenn die Tour dann vorbei ist, im Herbst eines Jahres, dann weißt du, okay, es dauert jetzt ein paar Tage, bis er dieses, dann hat er, heißt das irgendwann, okay, was als nächstes, Johann Odeland, und dann weißt du, er setzt sich dran und streicht so ein bisschen zurecht, und da hast du viel. Bei Shakespeare, Holla die Waldfee, ich weiß nicht, wie viele Rollen, Nebenrollen, Nebenstränge, und dann musst du das so genau, oder möchtest du das auf eineinhalb Stunden kürzen?
Na, also bei Heinrich war es doch, glaube ich, so, dass 100 Schauspielende gestrichen wurden und ungefähr 7 Stunden Spielzeit. Also
unfassbar.
Da bekommt viel Text. Da bekommt also, das Streichen eine ganz neue Dimension. Du musst eigentlich
eher. Also du kriegst da so die Quintessenz des Ganzen.
Ja.
Genau, und es lohnt sich sehr. Also wenn du in der Nähe bist, vor allem wenn du, hallo Podcast-Hörer, bitte mal kurz YouTube, wenn du ein Weinfan bist.
Oh.
So ein schöner trockener Rosé. Und wenn du dann irgendwie abends so eine Rhein-Hessen-Tour von Essenheim bis Gau-Bickelheim und so. Ich glaube, wir haben 15, 20 Termine. Und dann abends, und du kannst es bestätigen als Zuschauer, ich war ja selbst schon Zuschauer dort, wirklich an so einem Freitag, Samstagabend irgendwie bei Sonnenuntergang auf so einem schönen Weingut Shakespeare sich anzuschauen, ist schon nicht komplett verkehrt. Kann man schon mal machen.
Also Zettelstheater. Ich habe ja Heinrich gesehen vor der Kulisse einer ja, Kapelle wäre fast zu wenig gesagt. Also fast eine kleine Kirche, aber so ist das ja auch dort in Rheinhessen. Die haben da ja so eine Kapellenkultur auch, die in den Weinbergen verstreut sind. Und das ist wirklich ganz fantastisch. Ich kann mich erinnern, du hast Stühle von der Bühne getreten.
Ich kann mich erinnern, ich habe Stühle von der Bühne getreten.
Ja,
von der Bühne. Aber natürlich nur im Rahmen der Rolle. Also ich kann, also wenn ihr mal in der Nähe seid, es lohnt sich wirklich sich das zu kredenzen, und der Wein ist eigentlich fast auf allen Weingütern sehr lecker und sehr bekömmlich, und es ist einfach schon cool, wenn du dann da abends sitzt, lehnst dich zurück irgendwie nach einer langen Arbeitswoche und schaust dir dann da Shakespeare an. Und das Ensemble, das ist das dritte Mal beim Zettelstheater, gab es hier und da immer mal so ein bisschen, der eine kam, die andere ging, aber seit 3 Jahren das gleiche Ensemble, und es ist einfach ein saustarkes Ensemble, das muss man einfach
sagen. Das stimmt, Zwei Herren aus Verona ist jetzt ja kein, es ist natürlich ein Stück, das ja wie viel hundert Jahre alt ist, wann war Shakespeare?
Oh, frag nicht.
Also auf jeden Fall aus der Zeit gefallen quasi.
Wenn nicht noch länger, Joachim.
Wenn nicht noch länger. Und von daher ist der Inhalt, also jetzt gerade bei Zwei Herren aus Verona ist natürlich jetzt nicht so der Gag, aber die Art und Weise, wie es gespielt wurde. Also ich habe mich verliebt, Platon in den Postboten, ich hätte mir in die Hose machen können. Weil ein muskelbepackter, junger, gut aussehender Mann mit einem strammen Hintern hatte engste Hosen an und hat da in Posen den Postkasten geleert. Also ich habe
wirklich muss man Tränen sagen,
gelacht.
Holy shit! Im Hintergrund wurde es gerade, im Hintergrund hast du gerade Besuch, oder ist das?
Oh, da ist Besuch, ja.
Alter. Alter, ich dachte gerade so, was ist das jetzt, Buki? Nein, Grüße, Felix. Bitte, liebe Podcast-Hörer, bei Minute 9 geht hinten die Tür und ich dachte, was ist denn? Und der Joachim hat einen unscharfen Hintergrund und ich sehe es plötzlich.
Ach, was stimmt, ist denn ich habe blöd, deshalb sehe ich es auch nicht. Oh. Ja, also wir waren aber stehen geblieben bei diesem wirklich gut spielenden, gut aussehenden, muskulösen, ja, bepackten Postboten, der diese,
erwähnt, ja,
der diese Figur so zum Leben bringt. Knuffig. Allein mit sehr, sehr Posen, der sagt ja kaum was, ne?
Knuffig.
Genau,
du wiederum durch Körper, Body-Action und durch Mimik großartig. Und auch der Rest vom Ensemble, Tante, ja, Frauenholz mit dabei, genau. Stefan Senf, Isabel Stolzenburg, Beate Christ,
grandios,
Franziska, ja, ja, Langer, Franziska, ja, Langer, auch eine fantastische Sängerin. Dann quasi die Kirche, auf Technik ist der Jan, dessen Nachnamen ich jetzt vergessen habe. Und dann halt obendrauf die Kirche ist der Andreas Koch, der auch immer mal mitspielt, aber halt, ja, ansonsten der die Regieleitung und die Intendanz ist. Und das ist
natürlich, ja, also Steffen Merklei natürlich, der,
ja, vielen Dank,
der in wunderbarer Alberei einen italienischen Koch gespielt hat, der die Welt zum Schluss nicht mehr verstand und da wirklich eine gute Mischung aus Klamauk und wirklich feinem Humor sozusagen ist durch
Sie Mimik. Pronto, Luigi, pronto, kommt
her. Also, ja, wir machen das in die Shownotes rein, wie man sagt.
Oh ja, ja.
Können wir die Termine ja reinpacken und dann
und das, seht
ihr, wann wo gespielt wird.
Und das Schöne an der Sache ist halt, gerade wenn du mit Andreas Koch arbeitest, es ist tatsächlich in Anführungsstrichen, aber in einem sehr angenehmen Sinne, ist es eine Improprobe, weil du hast deinen Text und der Andreas hat natürlich einen gewissen Rahmen, in dem er denkt, aber es geht immer darum, jetzt nicht so und das hast du bei anderen Regisseuren ja auch oder bei anderen in einer anderen Regiearbeit, dass das sehr irgendwie klar ist, okay, so und so gehst du und so wird gesprochen, aber der Andreas, also man bewegt sich echt in einem Rahmen, wo es immer heißt, irgendwie schlag mir Sachen vor, schlag mir was, ja, vor und wir schauen irgendwie und wir gucken dann mal, was wir davon übernehmen, also ja.
Hoppala. Ja, ja, und das glückt euch ja auch ganz, das glückt euch ja auch gut, muss man sagen. Also da gibt euch ja die Realität recht.
Und das hat auf jeden Fall, also ich glaube beim Heinrich hatten wir auch Standing Ovations teils. Also ich kann es wirklich nur empfehlen, wenn ihr in der Nähe seid. Hase, wo ich gerade beim Thema bin, Standing Ovations, welches Buch lesen wir? Wahrscheinlich wieder ein E-Book, aber welches Buch lesen wir denn aktuell?
Ich lese tatsächlich zwei Bücher. Und das sind wirklich zwei Riesenwälzer, wobei das eine hat 1400 Seiten, das andere hat 800 Seiten. Das ist Der Rote Löwe, den habe ich schon zweimal gelesen. Es ist ein esoterisches Buch aus dem esoterischen Kreis sozusagen.
1400 Seiten.
Fängt im Jahre 1500 noch was an und hangelt sich nach vorne. Da will ich gar nicht so viel erzählen.
Sag mir bitte, dass Bilder mit drin sind.
Die 1400 Seiten ist wirklich Bibeldruck und heißt, heißt Die Wohlgesinnten. Und Die Wohlgesinnten ist eine Empfehlung. Auf Arte gibt es eine Dokumentation über dieses Buch. Und Die Wohlgesinnten ist, mir fällt jetzt der Autor nicht ein, ist sehr unangenehm. Dieser Autor hat 3 Jahre recherchiert und hat es in 120 Tagen geschrieben. Und das ist der Hammer. Und es geht um...
Aber Hase, ja, als Print oder E-Book?
Als Print, ja, als Print.
Oh, hast du das gerade zur Hand, oder?
Ich müsste es holen. Also es ist aber wirklich dick. Also ein dickes Buch und Dünnseitendruck.
Jetzt wäre der richtige Promisatz. Ah du, ich habe es im Flieger liegen lassen.
Nee, ich könnte es drüben holen.
die Zeit haben wir.
So, dann schlage ich... Nee, ich sage erstmal, worum es geht. Ja, in den Wohlgesinnten geht es um einen SS-Offizier, der Bericht erstatten soll, wie die Deutschen mit der Ermordung der Juden vorankommen, während sie von der Ukraine Richtung Russland marodieren. Und dieses Buch beschreibt relativ schonungslos en Detail jede Erschießung, jede zerfledderte Leiche, jede Gräueltat, jedes Kotzen der Offiziere, weil sie den Gestank nicht aushalten und auf den blutigen Knochen ausrutschen, und beschreibt durchaus auch seinen eigenen Zweifel an dieser ganzen Geschichte, aber die Loyalität zum Führer lässt keine andere Möglichkeit zu. Aber er hadert auch nicht damit, er leidet auch nicht darunter, sondern er beschreibt es in einer, ja, tatsächlich nahezu neutralen Art und Weise und nur ab und zu Also ich bin noch am Anfang. Dieses Buch endet vulgärst, also auch mit Sex und Kot. Genau, und es beschreibt im Grunde die Gräueltaten der Nazis, wie es die Historiker nicht beschreiben können, weil sie ja nur beschreiben können, was am Ende zu sehen ist. Sie waren ja nicht dabei, die meisten. Und dieses Buch geht diesen Schritt weiter und beschreibt diese ganzen Gräueltaten und auch die Pervertierung dieses Protagonisten. Also er selbst lässt sich auch immer mehr gehen, nicht im disziplinarischen Sinne, sondern in dem Sinn, wobei da bin ich noch nicht, dass er auch sein Sexleben, dass er quasi dort in Perversionen verfällt und eigentlich die unaussprechlichsten Dinge tut, aber sie en Detail beschreibt.
Aber er ist selbst quasi Teil des Krieges oder er
genau,
war selbst
Soldat. Er ist Teil des Systems, genau. Er ist SS-Offizier. Also er ist auch da geht es auch nicht um Rechtfertigung. Also da geht es auch nicht darum zu sagen, die Juden sind und dann irgendwelche Vulgarismen, überhaupt nicht, im Gegenteil, er versteht es eigentlich gar nicht, findet es auch nicht logisch, dass man das tut und versteht auch den Anlass nicht, aber versteht, wie der Führer es meint und macht es eben.
Wir haben übrigens...
schon ist die Stimmung im Keller, gell? Nee, wo. Die Wohlgesinnten, also wenn wirklich jemand ja, also das, ja, wie soll man sagen, Interesse oder das einfach mal lesen will und dann kann er dieses Buch lesen. Und das lässt sich gar nicht schwer lesen im Übrigen.
Wie kamst du auf das Buch?
Das hat mir Felix geschenkt.
Ah, der Mann, der gerade das Gespenst gespielt hat im Hintergrund.
Ja. Und ich dachte mir, naja, es ist zwar alles ganz grausam, was da passiert, aber es passiert eigentlich immer dasselbe, also in unterschiedlichen Variationen. Aber ich habe gestern diese Doku gesehen, die bespricht natürlich das gesamte Buch.
Also nicht so Doku, sondern die Doku, ja.
Bitte. Genau.
Ja. Ich wollte übrigens sagen, wo wir gerade bei Autoren sind, zum einen, feste Zusage schon, für nächste Woche Donnerstag, also da wird aufgenommen, nächste Woche Donnerstag, 20 Uhr, Mr. Manuel Antrag ist mal wieder, möchte ich sagen, bei uns zu Gast. Natürlich Thema sein Podcast, aber auch, er hat wieder ein neues Buch rausgebracht und zwar ein neues Wanderbuch.
Ach, wie schön.
Okay, ja.
Das muss ich mir aber runterladen.
Also ich möchte, ich hoffe, das ist trockene Haut an der Nase, weil wir sind noch bei YouTube zu sehen.
Ja.
Ja, nicht, dass du...
Nee, ich habe mich vorhin, ich rasiere mich jetzt trocken und dann ist immer noch mal, weißt du?
Ganz dein Humor. Also, ich fand den gerade gut. Sorry. Also genau, Manuel Antrag.
Und über Wandern weißt du ja bestens Bescheid. Ja, das ist ja das Tolle daran.
Ja.
Die schönsten Isenburger Schneisen. auf Wanderschaft vom Wohnzimmer ins Waldstadion.
Ich kann sagen, unter irgendeinem Tischbein wird dieses Buch liegen.
An diesem Tag sagen, läuft Steffen sogar neben der Elf her. Nee, wir werden dahin, die 21, glaube ich.
Ich möchte sagen, bei all den Videoanalysen, das war mit Abstand meine beste Folge. Das kann man nicht anders sagen.
Die mit Manuel Antrag?
Ja, ich war top vorbereitet.
Ja, das Wanderbuch. Ja, du bist aber beim Thema drin. Da musst du ja dich nicht so vorbereiten.
Jeden Wanderweg, den wir besprochen haben, rückwärts gelaufen, einfach um es wirklich intensiv zu fühlen.
Auf einem Bein gehickelt.
Und ich bin davon überzeugt, bis heute, ja. Manuel Antrag war auch schwer begeistert und vor allen Dingen imponiert von meiner Leistung.
Naja, sagen wir es mal so, er selbst war jetzt ja auch in der Situation, und das soll gar keine Kritik sein, dass er just in dem Moment unseres Interviews sein Fasten brach. Die einen machen das mit einem Apfelschnitz. Und Manuel Antrag machte es mit Wein. Also er war durchaus auch redselig, das will ich mal damit sagen. Und hat mit seiner berechtigten Meinung
nicht. Er war auf jeden Fall nach 10 Minuten feierbereit. Ich glaube, er hat auch irgendwie unterm Tisch hat er gewippt die ganze Zeit.
War sein Heraldikbuch oder wie sagt man, also dieses Ahnenforschung. Das fand ich auch ein spannendes Buch, weil ich mich zu der Zeit damit beschäftigt habe, aber also da bin ich nicht ausdauernd genug.
Also aber nur beim Lesen von Büchern. Mr. Manuel Antrag.
Nur.
Ja, bitte. Und wir haben schon die Zusage von der Frau, ich möchte sie nicht, nein, das wird, sorry, das, sonst wirkt das so reduzierend. Wir haben die Zusage von Anna Kraft, die Sportjournalistin ist, auch verheiratet mit Christoph Fuß, dieser Sportreporter-Legende, der immer die Topspiele moderiert. Und sie hat ein Buch geschrieben über ihre Krankheit, und zwar, ich glaube, es ist MS. Ich müsste es nochmal nachschauen. Auf jeden Fall haben wir da schon die Zusage vom Verlag und warten jetzt noch auf einen
Termin.
Es gab zwei Termine und so da. Und, meine Damen und Herren, ich sage mal, fingers crossed, so nah, meine Damen und Herren, waren wir noch nie dran. Ihr kennt die, es ist fast ein bisschen beim Domino Day so dieser eine Dings, der immer so, dieser rote Faden oder die. Meine Damen und Herren, Mister, wir haben tatsächlich, ist kein Flachs, wir haben momentan mit der Agentur Kontakt von Mr. Michel Friedmann.
Das Interview führst du. Also nicht, weil ich es nicht führen will, aber weil ich mir, glaube ich, weil ich unter mich machen würde, weil es einfach ein so kluger Geist ist. Und,
wir haben wir kriegen monatlich immer den von Kerstin Bourgeot, ich kenne schon alle Namen dort, von Piper. So, und natürlich ist immer mit dabei, entweder kriegst du die neuen Bücher, die Piper rausbringt, der Verlag, oder du kriegst die Veranstaltung. Da war natürlich wieder Michel Friedmann mit seinem aktuellen Buch Judenhass, ist, glaube ich, irgendwann demnächst in Hamburg. Ich frage wieder an. Und ich glaube, es war tatsächlich, ich müsste nachzählen, die 12. oder 13. Nachfrage, Michel Friedmann.
Na, wer weiß.
So, diesmal sagt aber die Agentur, kommt Antwort aus, glaube ich, Berlin oder Hamburg von der Agentur, von einer jungen Dame, die sagt, hallo, danke fürs Interesse. Paar Eckdaten bitte, sag ich hier, Eckdaten und so, Budget, Non-Profit, bla bla. Und dann heißt es, okay, ich frage bei Herrn Friedmann, ich gebe jetzt mal die Termine an Herrn Friedmann weiter. Das wäre natürlich, vor allem möchte ich sagen, für den Joachim wäre das, glaube ich, also ich wäre schon, aber ich glaube, für Joachim wäre das der, im positivsten Sinne der Supergau, ich glaube, für dich gibt es auch, was Gäste-Ranking betrifft, ist der Friedmann schon auf Platz Nummer 1, oder?
Naja, also ich finde, wie gesagt, Michel Friedmann mit ihm zu sprechen, schon eine große Herausforderung, glaube ich. Ist schon eine große Herausforderung, ihm zuzuhören. Also nicht Herausforderung im Sinne, also inhaltlich, sondern weil er einfach klug ist, weil er schnell ist, weil er natürlich auch belesen ist, intelligent ist. Naja, was man halt so ist, wenn man Michel Friedmann ist.
Vielleicht insofern, aber... Vielleicht sollten wir zu dritt das neue Buch von Peter Hane besprechen. Das wird auch
oder, und damit nochmal zu einem Thema, das da würde es mich interessieren. Ich weiß aber gar nicht, ob du es geschaut hast. Hast du die Gerd Schröder Show geguckt? Also sprich die Dokumentation über Gerd Schröder.
Oh, noch nicht. Aber ich möchte ganz kurz, bevor wir, das war quasi schon mal ein schöner Teaser, dann lasse ich dich nämlich ausführlich darüber berichten, mein aktuelles Buch kurz in die Kamera halten. Das war auf so einem, ist jetzt kein aktuelles Buch, und zwar Udo Reiter, erschienen beim Aufbauverlag. Gestatten, dass ich sitzen bleibe, mein Leben, habe ich auf so einem Bücherstapel entdeckt. Beim Hugendubel gibt es natürlich noch 8000 andere fantastische Buchläden. Und Udo Reiter, mittlerweile, ich glaube, nicht mehr im Leben, ich glaube, vor 10 oder Jahren, also glaube ich, gestorben. Udo Reiter, vor allen Dingen bekannt dafür, langjähriger Intendant vom Bayerischen Rundfunk und das war quasi so der Stempel, mit dem er mehr oder weniger aber auch freiwillig durchs Leben gegangen ist, gilt als Entdecker von Thomas Gottschalk. Damals beim Bayerischen Rundfunk, Thomas Gottschalk hatte in jungen Jahren als Student da so ein bisschen ausgeholfen. Udo Reiter ist abends auf dem Weg nach Hause, hört irgendwie seinen Sender. Tommy Gottschalk liest, damals auch völlig unbekannt, liest die Verkehrsnachrichten vor und sowas wie Achtung auf der A3, Pferde auf der Autobahn. Wenn sie vorbeifahren, machen sie ruhig das Fenster runter und schenken denen ein bisschen Heu. Heute völlig normal. Damals war es einfach völligst neu.
Und ja, das hat heute auch noch
nie einer gemacht.
Ich glaube, das macht man heute auch noch eher nicht, weil ja die Verkehrsnachrichten dann noch kurz und knackig
und so. Und dann Riesenskandal und so. Aber Thomas Gottschalk damals frisch, frech in den 70ern, der hat das, was die Engländer und die Amis schon länger gemacht haben, hat er dann quasi nach Deutschland importiert. Und Udo Reiter war einer seiner der wenigen Fans oder wenigen Supporter. Und genau, also Udo Reiter gilt quasi also als Entdecker von Thomas Gottschalk. Spannendes Buch, bin dann auf Seite 100. Aber was war das denn mit der Gerhard Schröder-Show?
Ach naja, also es gibt eine Dokumentation, eine neue über Gerhard Schröder, also von und mit, nicht von, mit Gerhard Schröder, also er hat dieser Dokumentation zugesagt und es geht natürlich rund um sein Bekenntnis zu Putin als sein Freund. Jetzt müsstest du es gesehen haben, insofern will ich, schaust es vielleicht nochmal und dann, wenn du es mal geguckt hast, würden wir drüber reden, weil, also...
Ja, man kann sich ja fast schon vorstellen, welche Richtung es geht,
wenn Gerhard Schröder... Ich war mir nicht ganz sicher, ob ich ihn so völlig unsympathisch finden soll, weil ich finde, die Art des Umgehens mit ihm, und damit meine ich jetzt gar nicht gut, böse und so, sondern einfach die Art, wie man so formal mit der Sache umgeht, die ist unglaublich stümperhaft.
Und Schröder umgeht, meinst du?
Ja, also was man alles tut, um zu zeigen, dass man ihn nicht mehr mag, das ist auf der anderen Seite so stümperhaft zum Teil. Mir hat sich's auch nach der Sicht dieser Dokumentation nicht erschlossen, welche Verbindung zwischen ihm und Putin, welches Element da bindet. Also das hat sich mir nicht erschlossen. Ich nehme ihm natürlich ab, dass er diesen Krieg verwerflich findet und dass er das so sieht, wie es viele oder die meisten Menschen sehen, was er auch mehrmals bekundet. Er macht es sich einfach. Also, ich wollte gerade sagen, ein bisschen zu einfach, aber ich will es gar nicht werten. Er macht es sich einfach, indem er sagt, wie sagt man, Arbeit ist Arbeit und Schnaps ist Schnaps. Also, so, ne? Also, das eine sind Verhandlungen, die man mit Putin, und er hat ja mit ihm auch offensichtlich gesprochen, nach Ausbruch des Krieges oder nach Invasion der Russen in die Ukraine. Und was so ein bisschen symbolisch war, war, der Reporter fragte, ja, haben Sie denn auch darüber gesprochen, warum er diesen Krieg macht? Und da hat der Schröder laut gelacht und hat gesagt, ne, wir wollen doch jetzt keine Märchen hören und erzählen. Also so geht man doch nicht in Verhandlungen rein, dass man sagt, hier, warum machst du das überhaupt? Also so verhandelt man einfach nicht, sondern man verhandelt und guckt, wo könnte man den einen kriegen und so weiter und so fort halt.
Aber wäre ganz plakativ gesprochen, der Schröder eine Person, der irgendwie diesen Krieg, Putin, was auch immer, stoppen könnte, wenn man sagt, okay, vielleicht bist du einer, der Draht zu ihm hat oder der, dass Putin Schröder als Respektsperson sieht und sagt, okay, könnt ihr mal zusammen ein Bier trinken gehen und sagen, hör doch bitte auf damit?
Also ich höre ja wirklich viele Podcasts, ich gucke mir mittlerweile auch wieder Polit-Talks an, weil ich finde, sie sind wieder ein bisschen besser geworden. Letztens habe ich zwischen der Grünen und dem Kubicki habe ich abgeschaltet, weil das sind so zwei unangenehme Extreme.
Auch Kubicki finde ich aber unterhaltsam.
Ja, aber so in der Kombi mit einer grünen Jugend, naja, sei es wie. Also die einen sagen halt kategorisch, der Putin will nicht, und die anderen sagen, ja, das mag sein, aber selbst wenn man zum Beispiel auch mit einem Schröder einen Gesprächsseidenfaden irgendwo in diese Richtung hätte, wäre es ja besser als gar nicht. Also das ist, glaube ich, auch immer die Kritik, dass man das kategorisch ablehnt. Und wie ja die Annalena Baerbock ja auch oft erstmal erklärt, was feministische und Menschenrechte sind und dann zur Sache kommt. Und nach Schröder führt man so halt keine Verhandlungen, weil es ist ja klar, dass man den Krieg nicht mag und es einen interessieren würde, warum er den führt. Also wie gesagt, es gibt verschiedene Stimmen auch aus der Politik, also die ich so vernehme in Podcasts mit Politikern und so. Die einen sagen halt, nö, geht überhaupt nicht, und die anderen sagen eigentlich alles besser als nichts. Und von daher ist es auch unverständlich, warum die SPD, so unangenehm das vielleicht sein mag, sich den Schröder da nicht offen hält, als jemand, der zwar nichts erreichen kann jetzt in puncto, das sagt er auch, in puncto Kriegsverlauf, aber der halt wenigstens irgendwo so ein Ohr und so ein Rohr nach in Kreml wäre.
Du hattest doch auch, ich mache jetzt übrigens gleich mal Unboxing. Nee, falsch. Ich mache hier gleich mal Unboxing, weil wir haben von unserem lieben Freund Gerd Knebel.
Jetzt
Gerd Knebel hat nämlich auch ein Buch geschrieben und der Verlag war so freundlich, hat uns, aber sag uns doch bitte nochmal vorher sag doch bitte mal, während ich hier Unboxing mache, beim Mentorenverlag aus Ingelheim, vielen Dank für die Presseexemplare, wie sehr, wie toll, wie gut, wie sehr hast du die Passion gefeiert? Du hast ja im Nachhinein nochmal reingeschaut.
Ach so.
Holy shit.
Fuck, das habe ich vergessen. Das hole ich jetzt gleich nach.
Ich schicke die, kann die WhatsApp nochmal raus. Und das
also, ist also
ich, großartig, das beste Programm, was RTL seit langem gezeigt hat. Irgendwie sowas hattest du gesagt.
Ja, ich hatte jetzt kürzlich, ich guck ja hin und an in YouTube und TikTok und hatte, naja, also vielleicht mal so 10, 12 Ausschnitte gesehen. Also ich würde mich schämen, ich sag's ganz ehrlich, weil... Also ich könnte es ja auch nicht, aber ich würde es halt auch nicht machen. Ja. Also das.
Ich kriege Nägel genug Vom Jimmy Blue Ochsenknecht, irgendwo auf dem Berg in Kassel. Da geht noch mehr. Ich will alles auf einmal und nicht nur so halb. Und die kriegen da viel Geld für, die machen das hauptberuflich.
Und Jimmy Blue Ochsenknecht verstehe ich in dieser Branche wirklich überhaupt nicht.
Das ist auch geil, der Satz. Also Jimmy Blue Ochsenknecht in dieser Branche verstehe ich nicht. Also das ist schon, das ist echt. Übrigens finde ich schön, dass das Buch von Gerd Knebel heißt, Achtung, Podcast-Hörer, Freundschaft im Abseits.
Ah, hey. Frank nice. Elstner, ich habe kürzlich ein recht aktuelles Video von Frank Elstner
gesehen. Wann ich denn das spielen? Das Elten-Karriere macht, das verstehe ich bis heute.
Ja. Ja.
Was ein geiler Satz. Wirklich, Pierre M. Krause im Interview.
Ah, mit Pierre M. Krause, ja, richtig. So,
Frank Elstner spielt Tischtennis und sagt, also ganz ehrlich, also dieser Elten, dass der Karriere gemacht hat, das ist mir bis heute ein Rätsel. Bam, alles.
So, ja, pass auf. Und dann fragt er nämlich, ja, warum? Und da sagt er, ja, weil der nichts kann.
Aber auch so trocken. Ja, warum?
Ja. Es ist, als würde man fragen, warum ist die Sonne hier? Hallo, so, jetzt, was gibt's denn beim
Hallo
Unboxing?
Hallo, Verlag, oh, wie süß. Hallo, Herodot Verlag. Vielen, vielen Dank. Also natürlich, liebe Podcast-Hörer, wie immer googeln. Aber das ist das Buch von, in dem Fall, Gerd Knebel. Ah, Hase, du musst demnächst mal vorbeikommen. Ich habe noch ein paar Bücher für dich.
Ich komme natürlich vorbei.
Hallo.
Kommen, gehen.
Setz aber voll die Brille auf. Also wir haben hier noch ganz fantastisch, das haben wir noch. Und, nimm einfach mit, was nicht. Genau. Also hier das neue Freundschaft und Abseits. Und ich schätze mal, es ist auch wieder aus der Rubrik gekommen. Also vielen, vielen Dank. Wir werden es natürlich lesen. Und die Absprache mit Gerd Knebel ist auch, sobald wir es gelesen haben, also fragen wir nochmal an. Dann, wir sind ja auch demnächst, wir haben ja auch Gästelisteplätze bei Badesalz. Und zwar in Dreieich. Ich glaube im Mai sogar. Sind also demnächst auch bei Badesalz. Wir werden auch darüber berichten. Also nochmal vielen Dank an Gerd Knebel und an den Verlag. Und Bücher, hier nochmal so ein Dings. Also danke, vielen, vielen Dank. Wir werden es auf jeden Fall uns kredenzen und dann.
Bedanke dich doch bitte nochmal beim Verlag für das Buch, das du noch nicht gelesen hast.
Habe ich noch nicht gemacht. Also vielen, vielen Dank für den.
Worum geht's denn?
Bei dem Buch?
Ja.
Hab's noch nicht gelesen, aber vielen, vielen Mensch, Dank.
Ja. Ich denke mal, Freundschaft im Abseits. Weißt du, ich stell mir vor, dass so ein Schiedsrichter beim Frauenfußball sich in die Torwartin verliebt, sozusagen, und deshalb öfter mal abseits pfeift, obwohl gar kein Star ist, weißt du?
Gute Tendenz, so, ich würde sagen.
Und
ich
dann
würde
sagen, verliert ich würde Bayern sagen, dreimal oder? Gegen Bochum, na ja.
Ich würde sagen, es ist ein Wanderbuch.
Ein Wanderbuch?
Ja, da kenne ich mich aus, das zieht mich magisch an. Also Wanderbücher landen.
Sag mal, dein Lieblingswander, du hast ja den Heidschnuckenweg, bist du ja hoch und runter gelaufen.
Ja.
Super. Ja. Ja, und wie waren die Schnucken so?
Wahnsinn. Also ich kann es echt empfehlen.
Der hat
also
mir im Übrigen gar nicht so gefallen, der Heidschnuckenweg, wenn ich ehrlich bin.
Ach, jetzt, wo du sagst.
Der hat mir so auf 40, 50 Kilometer ist der schön und dann wird er so ein bisschen doof, weil du kommst an Bispingen und so.
Ja, also bei 40, 50, obwohl ich wollte genau das Gleiche sagen. Da hatte ich dann das Gefühl, jetzt lässt er nach.
Ja.
Der Weg.
Ich gucke jetzt mal die Sächsische Schweiz.
Ah.
Und Elbsandsteingebirge, das wäre was. Ja, aber da ist ja das große Problem, sag du es vielleicht.
Ja.
Ja, da ist ja das große Problem. Du musst, das kannst du aber auf Komoot gut machen, also Komoot-App. Die zeigt die Höhen an. Und wenn da, ich sag mal, so 100, 150 Meter sind, dann solltest du die Route verlegen. Das ist auch wirklich jetzt.
Das ist ja genau wie Skydiving. Übrigens war es cool, wir hatten ja einen Junggesellenabschied.
Ja.
Und dann wussten wir vorher schon irgendwie, wir machen Skydiving. So.
Was macht ihr?
Skydiving.
Hier mit so einem Catsuit, nein.
Hast du nicht die Fotos gesehen?
Nee, wo soll ich den sehen?
Insta, Videos und Fotos.
Nee, also, habe ich nicht kurzum, gesehen.
Kurzum, und das Geile ist, und dann bin ich montags wieder im Büro. Und dann,
was heißt denn Skydiving? Sag mal. Was heißt denn das Skydiving?
Ja, Himmelsflug.
Was macht man denn da?
Ja, also es ist quasi so, normalerweise. Normalerweise springst du ja dann aus dem Flugzeug, also so 10.000 Meter Höhe. Normalerweise. So. Ich habe aber.
Steffen, dann, dein Anzug!
Und dann bin ich montags im Büro. bin ich montags im Büro und sage irgendwie ganz nonchalant: wir hatten am Wochenende hatten wir einen Junggesellenabschied, dann haben wir Skydiving gemacht. Und also, was? Wie? Skydiving? Ja, Skydiving. Ja, irgendwie war ganz cool, war vorher schon gedacht, dass wir es machen. Irgendwie zwei haben nicht mitgemacht, aber Skydiving. Was? Aber wo und wie hoch?
Ich wollte gerade sagen, ihr habt es nicht aus dem Flugzeug gemacht.
Nee, ganz wichtig, hatte ich vergessen. Indoor Skydiving.
Und wie so, macht man das? Also wird das simuliert?
Hier, warte mal, ich hab doch. Ja, dann bist du halt in so einer Kammer und dann mit irgendwie 250 km/h bist du dann so ein bisschen hochgeblasen. Und dann, Indoor, hier, ich habe sogar.
Ich hätte gerne das Foto von dir gesehen. Hä? Das Foto von dir, wie du das
machst. Ja, ich sehe in dem Anzug aus wie 90 Kilo, sag's ruhig laut.
Ich hab's ja noch nicht gesehen.
Achso, ich schick's dir aber rüber.
Ja, nee, ich kann's mir auf Insta angucken.
Indoor Skydiving in Viernheim. Wahnsinn. Oh. Also du musst sagen, das ist wirklich so, am Anfang sagst du halt, guckst, also irgendwie googelst du natürlich YouTube und irgendwie, ich glaube, Mein Tower war auch schon mal da, denkst du, ja, alles klar. So, dann gehst du hin, willst natürlich nicht die Blöße geben, nur zwei haben gesagt, sie wollen nicht, der Rest sagt, okay, dann gehst du in den Anzug rein, kriegst
die Schulung.
Ja, irgendwie, ja, sie wären noch nicht so sportlich und so und der andere hat ein frisches Tattoo und so, bla, bla.
Muss man da sportlich sein? Nö, da liegst du doch nur und wirst hoch.
Ist also so ein bisschen, soll das ja, auf jeden Fall
so ein bisschen...
Bisschen Körpergefühl haben.
Balance.
So, merkst aber schon, also falls es war morgens um 10, merkst du schon, es kribbelt ein bisschen. So, und dann spätestens der Moment, wenn du den Anzug anhast und Ohrstöpsel rein, Brille drüber und Helm und du merkst so, oha, jetzt so ein bisschen. Dann gehst du erst in so einen Zwischenraum, wo so ein bisschen quasi warmer bist und dann gehst du rein. Und dieses Geräusch von diesem, das ist so ein, wie groß ist dieser, also vielleicht irgendwie 5 Meter breit und 10 Meter hoch, aber da wird halt von ganz unten wird dann halt irgendwie diese Luft da, damit du da, und da hast du wirklich Spitzenwert 250, 260 km/h und du hast natürlich dann diesen Sound. Also du bist auch nicht alleine drin in diesem, in dieser, ich sag jetzt mal Röhre, sondern du hast dann natürlich auch einen Trainer, der dich so ein bisschen leitet, aber also du musst mit Zeichensprache arbeiten, weil du verstehst halt nichts. Es ist auf jeden Fall, es ist eine Herausforderung, du bist danach auf jeden Fall geflasht und denkst so, wow, du machst so zwei Durchgänge, aber es ist auf jeden Fall ein Happening, also kann man mal machen
mit so einer Gruppe. Und jetzt, wie funktioniert das? Also ich sag mal, wenn da ein Kind reingeht, ist ja was anderes, als wenn ein Erwachsener reingeht. Messen die das irgendwie? Oder?
Genau, das heißt, du hast von der Technik her, also von der Körperspannung oder wie du da so quasi drin liegst oder schwebst, ist es für alle gleich. Aber je nachdem, genau, wie halt dann diese Luftgeschwindigkeit ist. Also ich glaube, bei Kids sind es dann irgendwie 120 km/h. Das ist nicht so, Scheiße, falsch eingestellt. Warte mal ganz kurz.
Du, dem Malte geht's schon wieder viel besser.
Der Malte, hat ja mal den Malte gesehen. genau. Also es ist ein cooles Happening. Du musst natürlich, wenn du es dann anderen berichtest, direkt sagen, Indoor Skydiving, weil sonst haben die Kopfkino und denken sich, was hältst du, apropos Kopfkino, den eigentlich von Xavier Naidoo ist wieder da und war bei Mr. Oliver Pocher auf der Bühne in Saarbrücken unter der Woche. Was haben wir denn? Was sagen wir denn dazu?
Also zu Oliver Pocher gehen, verstehe ich halt auch einfach. Also es wäre, als würde zu sagen, lesen. Du, ja, ja, oder zu sagen, ja. Du, ich war jetzt hier auf dem Fest und war 2 Stunden im Dixi-Klo, super, tolle Atmo, der Geruch, den mag ich ganz gerne. Also verstehe ich nicht. ich
du mal ein Festival hab's, auf dem Dixi-Klo bist, war mir klar, aber
was? Ja, aber so eins mit Streu, ne? Nicht mit
Bitte.
Ich habe das tatsächlich gesehen, weil ich gucke ja, wie gesagt, immer mal TikTok und da kriegst du das ja immer mit. Ich habe das gesehen und ich fand das an widerwärtigem Pathos nicht zu überbieten und ehrlich gesagt, also der ist da auf so eine verschrabbelte Bühne und dann hat er so ein, naja, also nee, ich kann den beiden nichts abgewinnen. Ich konnte beiden aber noch nie was abgewinnen. Also der eine hat eine Top-Stimme und singt toll, also gar keine Frage. Aber, also ist es mir völlig egal. Ja. Und ich finde, bei Pocher sein Comeback zu haben, finde ich ehrlich gesagt auch ein bisschen brenzlig.
Aber ja, ich vor allem ganz wichtig war, nonverbal, wie bei der Passion, Mola Adebisi im Hintergrund. Hat mir auch sehr gut gefallen, das kann, spricht der? Kann der noch sprechen oder möchte der einfach nicht
mehr? Der kann sprechen, ja. Ich habe ja
die Doku gesehen. Hat er in der Viva-Zeit seine Wörter einfach aufgebraucht? So, dass ich bin jetzt ab sofort Schweigegelübde, zu Recht.
Der Mola ist ja auch ganz schön stämmig geworden, gell?
Ich darf jetzt mit Stämmigkeit nicht reden, ich habe es erfunden. Nö, aber
das ist ja
nicht
schlimm. Ja, aber das man Ding ist kennt ihn ja so als hier, ne, so
sportiver.
Durch die Wellen hier, naja.
Ich finde einerseits, die Sandra hat das auch gesagt, die Sandra ist ja ein Stück weit auch mit dem Großen, ich bin ja auch mit seiner Musik groß geworden, immer noch begnadeter Sänger, ja, aber ich glaube sowohl bei Pocher als auch bei Naidoo einfach von allem, was so draußen kreucht und fleucht zu viel. Also einfach ein bisschen zu viel Erfolg zwischendurch gehabt, ein bisschen zu viel Kohle zwischendurch gehabt, ein bisschen zu viel das Gefühl gehabt, dass die eigene Meinung wichtiger ist als die von anderen Leuten. Und dann ist der Regler, glaube ich, einfach so ein bisschen, Einfach ein bisschen drüber. Also sowohl der Pocher, der dann und dann kommt, also genau wie du sagst, in Saarbrücken feiert Xavier Naidoo nach 4 Jahren ein Comeback.
Auf einer schrappligen Bühne. Also
auf so einer schrappligen, wobei in Saarbrücken ist alles schrapplig, aber davon abgesehen.
Oh,
und singt dann irgendwie für die Kinder von Oliver Pocher, ich kenne nichts, du sagst, ja, also das ist wirklich die absolute Pathos-Schleuder und die Leute im Saal, wer geht freiwillig zu Oliver Pocher, stehen auf, haben Pipi in den Augen, ja. Standing Ovations und sagst,
Also Olli Pochers Rezept ist ja nur, dass er sich traut, sich wieder Rotz am Ärmel zu benehmen. Das kann man lustig finden und das ist in so einer Grauzone sicherlich auch lustig, aber also
dann lieber die Passion bei RTL.
Also wie er dann jetzt mit seinem Ehestreit und lalala, ich habe das, wie gesagt, ich lese ja immer die Bildschlagzeilen ja. Und das darf ja auch sein, ist ja okay, ich muss es auch nicht tun, aber da dachte ich mir, wie wenig Niveau muss man eigentlich haben, aber es ist ja, völlig okay, also
ich finde es auch nicht. Unglücklich, ich bin auch kein Freund von Schlammschlag, ich finde es auch unglücklich, gerade wenn man in der Öffentlichkeit steht, dann seine Ex-Frau irgendwie und dann da den Neuen, wo du sagst, halt doch einfach mal die Fresse und
am lass Ende jetzt war das doch eh alles geskriptet.
Und ja, damit der da seine Position Verloren hat bei Let's Dance und so. Ja, also sei es wie. Was ich übrigens noch empfehlen kann, wir haben jetzt die letzten 2 Folgen gesehen, ist LOL LOL bei Amazon Prime.
Fantastisch. Und die letzte Folge, finde ich, war eine der.
Ich möchte nicht spoilern, aber also ich glaube wirklich, wenn Ralf Schmitz mal in der Nähe ist, bin ich der Erste, der hingeht. Ralf Schmitz ist eine absolute Granate. Wirklich. Also
aber auch im Übrigen Otto Waalkes. Also wirklich.
Also da haben sie auch schön gepusht und schön gehypt. Das fand ich
sehr
auch
schön,
und süß. Aber Ralf Schmitz, der hat einmal diesen Vortrag mit, der ist halt wirklich ein Impro-Könner vorm Herrn. Ja. Einmal diesen Vortrag, wie dazwischen sich dann eindickt und
so Stichwort.
Also ich habe wirklich, und es ist wirklich selten so, dass mich irgendwas, irgendeine Performance oder irgendwas wirklich, ich habe so herzhaft gelacht bei ihm. Ich fand das so großartig, wie der performt hat. Und dann, wenn er dann als, ich glaube, als Crash-Test-Dummy auftaucht und irgendwie sagt, oh, muss ich mal sagen, bin jetzt hier irgendwie Crash-Test-Dummy, mach das schon seit ein paar Jahren, aber herein, ist Gott sei Dank nichts passiert. Also es ist wirklich, brutal. Ganz, ganz großes Damenschach.
Da haben wir doch aus dieser wunderbaren, kurzweiligen Sendung raus, denn du bist auf Let's Dance jetzt abonniert.
Ha, so ist es. Und
ich werde die Passion natürlich anschauen, gar keine Frage.
Der Joachim, dafür ist Felix da, spielt jetzt mit Felix 4,5 Stunden. Ihr fahrt jetzt extra nach Kassel dafür, finde ich gut. Macht Videos bitte.
Ja, ich muss noch ein bisschen Text lernen, aber ich improvisiere irgendwie. Bis zum nächsten Mal, ihr Lieben.
Nimm einfach irgendein Lied, was du aus irgendeiner Soap kennst und sing das.
Ja. Forbidden Love, go straight to my heart.
Bitte liken, teilen, abonnieren und kommentieren. Abonnieren. Bitte in die Kommentare, wie toll die Passion wird. Also, wir sehen uns spätestens Donnerstag. Mwah. Schönes Wochenende. Tschüss. Bye, bye. Warte, Foto. Foto.
Oh.
I want to not make a photo.
I
want to break free. Warte mal, so. Hallo. Irgendwas kruspelt hier. Ja, wir werden es rausschneiden. Danke. Yeah! Schmetterlinge im Kopf und Joachim mit Heiligenschein. Hase, I wish you what?
Take care. I wish you the same.
Bye bye. Yep.
Tschüss.
Tschüss. Tschüss.
Schmetterlinge im Kopf. Der Kulturpodcast. Mit Steffen und Jo. Und Gästen. Geschafft. Hat's gefallen? Hast du Fragen, Wünsche, Kritik? Dann schau auf letschert.net oder schreib an jo@letschert.net. Und immer dran denken, böse Menschen haben keinen Podcast. Naja.